Bevor es losgeht, am 3. Mai haben wir auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin live eine Podcast-Episode zum Thema Menschen, Maschinen und Moral aufgezeichnet. Darin haben wir besprochen, welche ethische Rahmensetzung KI in der Medizin braucht. Die Folge geht am 6. Mai online, also nur 2 Tage nach dieser Episode hier, die ihr gleich hören werdet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da vielleicht auch reinhört. Das Thema ist ja hochrelevant. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Eine Dokumentenablage kann ich als Patientin sagen, ich lade jetzt meinen Krankenhausbrief von vor 7 Jahren hoch oder ich lösche tatsächlich was oder ich verberge was. Das heißt, ich persönlich kann es noch einsehen, aber ich möchte es zum Beispiel meinem Arzt nicht mehr zeigen.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede 4. Ärztin, jeder 4. Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema elektronische Patientenakte. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Am Dienstag, den 29. April, war es soweit. Die elektronische Patientenakte ging online und zwar für die gesamte Republik. Seitdem wird das Thema breit in Talkshows und Zeitungen diskutiert. Auch wir sprechen heute darüber. Allerdings wird es dabei nicht um politische Bewertungen oder Grundsatzdebatten gehen. Diese finden, wie gesagt, an anderer Stelle statt. Wir möchten einen Überblick geben, was die EPA heute kann, welche Informationen man daraus ziehen kann, welche Informationen man selbst einpflegen kann oder sollte, damit man die EPA im medizinischen Alltag besser nutzen kann und weiß, worauf es ankommt. Dafür habe ich 2 Expertinnen eingeladen, Maike Frieben, sie ist selbst Ärztin, und Lena Dimde, beide arbeiten bei der Gematik. Das ist eine GmbH, die größtenteils dem Bundesgesundheitsministerium gehört und die unter anderem mit der Einführung der EPA betraut ist. Liebe Maike, liebe Lena, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss Podcast seid.
Schön, dass wir dabei sein dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es gerade schon angesprochen. Ihr arbeitet bei der Gematik an der Umsetzung der EPA. Vielleicht zu Beginn, weil die ja jetzt nicht jedem etwas sagen dürfte. Was ist die Gematik?
Also die Gematik, du hast es ja eben schon gesagt, das ist eine GmbH, die einen Gesellschafterkreis hat und der Hauptgesellschafter ist eben entsprechend das Bundesgesundheitsministerium. Wir haben aber auch noch weitere und da sind unter anderem vertreten die Interessensvertretungen der gesetzlichen Krankenkassen, also der GKVSV, die KBV ist mit dabei, die Bundesärztekammer, die KZBV, also eben die Pendants auf zahnärztlicher Seite. Wir haben die Apotheker dabei und die Krankenhausgesellschaft und die privaten Krankenversicherungen, also der Verband, der PKV-Verband, der ist auch im Gesellschafterkreis mit vertreten. Das heißt, hier sind die Sektoren relativ vielseitig vertreten. Die sind im Gesellschafterkreis und haben hier entsprechenden Einfluss auch auf die Dinge, die wir tun.
Und dass es eben unter anderem auch die EPA einführen. Was ist denn genau die EPA, die elektronische Patientenakte?
Ich glaube, wenn man die elektronische Patientenakte in einem Satz beschreiben müsste, dann ist es ein zentraler Ort für alle wichtigen Gesundheitsdaten. Also ich möchte im Grunde einen Ort, an dem ich zum Beispiel meine Entlassbriefe, meine Befundberichte, aber auch sowas wie meine Medikationshistorie wiederfinde. Und mit dieser Patientenakte, mit diesem Ort, arbeiten dann sowohl der Versicherte selber, also die Person, der die Akte letztendlich gehört, und aber auch alle, die an seiner Behandlung, an seiner Versorgung irgendwo mit beteiligt sind. Letztendlich nochmal wichtig dabei festzuhalten ist, dass es nicht dasselbe ist wie die Behandlungsdokumentation, die man vielleicht aus der eigenen Praxis oder aus dem Krankenhaus kennt, wo im letzten Detail alles festgehalten ist, sondern es ist eben der Ort für die wichtigen Gesundheitsdaten, die Dinge, die man so oder so vielleicht gerne kommuniziert hätte, weil es zum Beispiel ein Arztbrief ist, den man dann vom Krankenhaus an den niedergelassenen Arzt sendet und damit im Grunde die Unterstützung dafür, dass ich eine zielgerichtete Anamnese auch habe, dass ich möglichst vollständige Gesundheitsdaten vorfinde.
Und jetzt startet ja die EPA gerade. Die Nachrichten sind voll davon. Was passiert da gerade?
Ja, also die EPA startet. Ne? Also das ist immer so ein bisschen zwiegespalten, weil die EPA gibt es ja eigentlich schon relativ lange. Ne? Also gestartet ist sie eigentlich am 01.01.2021, damals noch in einem anderen Modus. Da musste man sich als Versicherter quasi aktiv dafür entscheiden, dass man eine EPA möchte. Und dann musste man auch noch dafür sorgen, dass Ärztinnen und Ärzte auf die EPA zugreifen können. Also da waren relativ viele Dinge in der Hand des Versicherten auch zu tun. Und die Verbreitung war da nicht sonderlich hoch. Wir hatten da irgendwie fast 2 Millionen EPAs, die es in Deutschland gegeben hat. Aber wenn man mal auf die Gesamtbevölkerung guckt, ist das natürlich gar nichts. Vor 2,5 Jahren ungefähr haben wir dann angefangen, uns mit der Opt-out-EPA zu beschäftigen, also quasi mit der Widerspruchslösung. Und haben da erstmal geguckt, was soll denn das eigentlich ganz konkret bedeuten, weil es ein politischer Wunsch gewesen ist, dass also so eine Form der elektronischen Patientenakte jetzt in die Gesundheitsversorgung Einzug finden soll. Und ich fange deswegen so früh an, weil in der Vergangenheit immer gesagt wurde, naja, die EPA, die kann man irgendwie in der Versorgung nicht so richtig nutzen. Und wir haben da quasi die Chance gehabt, uns das nochmal ganz genau anzugucken. Und wir speziell haben da verschiedene Workshop-Reihen, Gespräche mit allen Beteiligten irgendwie versucht zu machen, um einen genauen Blick darauf zu bekommen, was ist denn eigentlich eure Erwartungshaltung für so eine elektronische Patientenakte? Was sollen da für Informationen drin liegen? Wie sollen die Zugriffsmöglichkeiten aussehen etc.? Und wir sind dann letzten Endes dabei gelandet und bei der EPA, wie sie jetzt seit dem 15.01. in den Modellregionen auch schon getestet worden ist. Und das ist auch etwas, was letzten Endes ein Wunsch aus der Versorgung war, dass man halt nicht eine Anwendung übergeholfen bekommt, in Anführungszeichen, die noch nicht gut ausprobiert wurde, wo es noch Fehler gibt, wo es noch Systemabstürze etc. geben kann, sondern dass da eben vorher schon die groben Schnitzer ausgearbeitet worden sind. Und da haben super, super viele Menschen echt total eng miteinander zusammengearbeitet. Also das sind zum einen diejenigen gewesen, die in den Modellregionen teilgenommen haben. Das sind aber natürlich auch die entsprechenden Primärsystemhersteller gewesen und EPA-seitig auch die Aktensystemhersteller. Also da wurden einige Sachen auch gefunden, die geheilt werden konnten, beziehungsweise die in den Systemen verbessert werden konnten, sodass man jetzt sagen kann, wir haben ein System, das ist so stabil, dass jetzt der bundesweite Rollout ausgerufen werden kann. Und das bedeutet eigentlich ganz konkret, auf Versichertenseite sind wir schon fertig. Ne? Also jeder Versicherte, der nicht widersprochen hat in Deutschland, der hat eine EPA. Und jetzt geht es halt darum, wie in der Gesundheitsversorgung die EPA auch noch genutzt werden kann. Und ab jetzt werden wir so einen Hochlauf sehen an immer mehr Primärsystemen beziehungsweise dann eben Praxen, Krankenhäusern, Apotheken, die eben entsprechende Software-Updates erhalten haben und dann eben auch auf die elektronische Patientenakte zugreifen können. Es wird so ein schrittweiser Prozess sein. Das heißt, am 29.04. ist nicht auf einmal die ganze Bundesrepublik ausgestattet, sondern wir werden so einen Hochlauf erfahren. Und grundsätzlich angedacht ist das jetzt, dass eine freiwillige Nutzung der elektronischen Patientenakte sein soll. Das heißt, für jeden besteht da die Möglichkeit, sich einmal damit vertraut zu machen, was findet man da drin, was kann man einstellen etc., aber auch zu überlegen, wie verändert das möglicherweise die Abläufe in meinem normalen Arbeitsalltag, sodass dann ab dem 1.10. momentan avisiert ist, dass es ab da eine Nutzungsverpflichtung geben soll.
Also sehr viele Beteiligte. Jetzt hast du auch sowas wie Primärsoftwarehersteller angesprochen. Das sind dann einfach die Praxissoftware machen, oder wer ist das?
Genau, Primärsystemhersteller sind diejenigen, die die Praxissoftware herstellen oder die Software fürs Krankenhaus oder entsprechend auch die für die Apotheke.
Und dann hast du noch die Aktensystemhersteller genannt.
Genau. Was versteht man unter dem Aktensystem? Das ist quasi der Server, auf dem der die EPA bereitstellt. Das ist einmal so die Schnittstelle, die das Primärsystem beziehungsweise das Praxisverwaltungssystem anspricht. Und auf Versichertenseite gibt es da aber auch noch was, weil die Versicherten, die sollen natürlich auch irgendwie die Möglichkeit bekommen, in ihre Gesundheitsdaten hineinzuschauen. Und das ist dann die sogenannte EPA-App. Die wird von den Krankenkassen bereitgestellt. Die Aktensysteme werden im Übrigen auch von den Krankenkassen beauftragt. Und da ist es vom Gesetz her so vorgesehen, dass halt jede Krankenkasse ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte anbieten muss, was zur Konsequenz hat, dass es halt super viele Apps im Markt gibt. Das heißt, das ist nicht ganz so einfach, immer auch zu kommunizieren, weil manche Apps heißen dann tatsächlich EPA oder elektronische Patientenakte. Es gibt dann aber auch Apps, die diese Bezeichnung im Namen gar nicht drin haben. Wir haben da als Gematik so ein paar Informationsmaterialien beziehungsweise so ein Informationspaket zusammengestellt und haben halt auch versucht, auf unserer Website möglichst viel zu kapseln, sodass hier Informationen eben entsprechend auch abgerufen werden können beziehungsweise Informationspakete auch in Papier bestellt werden können.
Da setzen wir auf jeden Fall für euch einen Link in die Shownotes, falls ihr euch das anschauen möchtet. Wie sehr betrifft mich das dann in der hausärztlichen Praxis, wenn die Patientinnen und Patienten dann so völlig unterschiedliche Apps haben?
Na, der Arzt hat idealerweise mit den Apps überhaupt gar nichts zu tun. Also das ist quasi so, wie der Arzt als Schaufenster in die EPA rein sein Praxisverwaltungssystem hat oder sein KISS oder der Apotheker das AVS, hat halt der Versicherte seine App. Letzten Endes gibt es super viele Apps, ne? Wir haben 98 verschiedene Krankenkassen und dann gibt es aber auch noch unterschiedliche Betriebssysteme. Da gibt es iOS, da gibt es Android. Also es gibt super, super viele Apps. Aber idealerweise hat der Arzt oder die Ärztin damit wirklich überhaupt gar nichts zu tun, weil, und das ist ein wichtiger Punkt, ne, für den Zugriff auf die EPA, ist das ganze System so aufgebaut worden, dass es gar kein zusätzliches Zutun braucht. Ne? Das heißt, der Patient oder die Patientin, der kommt halt in die Arztpraxis beispielsweise und da wird genau das gemacht, was man da immer macht. Ne? Am Anfang vom Quartal, was macht man? Man steckt die elektronische Gesundheitskarte. Das ist zwar jetzt in der Vergangenheit immer zu Abrechnungszwecken gewesen, ab jetzt ist es aber auch so, dass damit quasi die Verbindung zwischen Patientin und Praxis hergestellt wird, sodass der Zugriff auf die EPA dann auch möglich wird. Das heißt, die App spielt da an der Stelle wirklich überhaupt gar keine Rolle.
Wichtiger Punkt, das wäre ja auch verrückt, wenn man jetzt da in der Niederlassung sich noch einarbeiten müsste in 100 verschiedene Apps und dann zu jeder Bescheid wissen müsste. Da hat man ja ohnehin zu wenig Zeit im Regelfall im Gespräch mit den Patientinnen und Patienten. Und weil das so ist, vielleicht hier auch nochmal ein Hinweis, es ist vielleicht noch gar nicht so bekannt, dass Amboss mittlerweile gerade von Niedergelassenen, speziell aber von Hausärztinnen und Hausärzten, sehr geschätzt wird. Man kann mit Amboss einfach sehr schnell und effizient arbeiten und hat auch immer seine Handlungsempfehlungen parat, übersichtlich, fachgebietsübergreifend und natürlich zu allen relevanten Krankheitsbildern. Seit dem letzten Jahr gibt es auch speziell Empfehlungen zu ambulanten Beratungsanlässen und natürlich wird das Ganze permanent erweitert und aktualisiert. Es gibt eine Amboss Praxislizenz, mit der kann man Amboss für die gesamte Praxis freischalten. Ein unverbindliches Angebot kann man sich einholen unter go.amboss.com/praxislizenz-podcast. Der Link steht aber auch in den Shownotes. So, jetzt war ja am Dienstag, also am 29. April, der bundesweite Startschuss für die EPA. Was hat sich seit Dienstag verändert?
Also seit Dienstag hat sich konkret geändert, dass wir aus dem Testsetting rausgegangen sind. Also wir haben ja drei Modellregionen gehabt, einmal im Bereich Nordrhein-Westfalen, einmal im Bereich Hamburg und einmal im Bereich Franken. Und da gab es ganz klar abgegrenzte Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser, die eben an der Pilotierung teilgenommen haben und die da quasi die First Mover gewesen sind und die EPA ausprobiert haben. Und jetzt wird eben diese Möglichkeit letzten Endes für alle eröffnet, also für alle Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken. Und die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Softwarehersteller soweit ist und ein entsprechendes Update ausgeliefert hat. Das heißt, man kann sich dann das Update installieren und kann sich mit der EPA vertraut machen.
Genau, und dieses Thema mit dem Update, das ist auch der Grund, warum du vorhin, Lena, ja auch schon erwähnt hattest, dass es ein kontinuierlicher Hochlauf sein wird. Es gibt einige, die werden schon am 29.04. ausgestattet sein. Es gibt andere, wo das noch ein kleines bisschen länger dauert. Aber als Arzt, Ärztin mit dem richtigen Software-Update kann ich ab dem 29.04. zugreifen.
Und ab Oktober ist es dann verpflichtend.
Genau, so ist es momentan vorgesehen.
Das schmeckt natürlich nicht jedem, ne? Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge auch ein bisschen rumgeguckt und in einem Forum, da schreibt zum Beispiel eine Logopädin, ich bin in Elternzeit, ich verdiene ohnehin nicht so viel, wie jetzt eine Arztpraxis zum Beispiel einnimmt oder eine Apotheke und jetzt soll ich auch noch tausende Euro aufwenden, um an diesen Softwaren mitmachen zu müssen. Was würdet ihr da entgegnen?
Naja, also Logopäden sind jetzt so ein Sonderbeispiel, ne? Die sind jetzt gerade noch nicht mit dabei, aber grundsätzlich gibt es ja die TI-Pauschale, die jede Praxis bekommt. Die gibt es auch für Krankenhäuser und für Apotheken entsprechend auch. Und damit soll quasi die Software refinanziert werden, die man nutzen muss, um eben EPA, E-Rezept etc. Sich einkaufen zu können.
Aber kriegen auch Physios, logopädische Praxen und so weiter, also jetzt nicht die drei, die du genannt hast, kriegen die auch diese Pauschale?
Wenn die dann verpflichtet sind, sich auch an die Telematik-Infrastruktur anzuschließen und die EPA zu nutzen, gehe ich davon aus, dass es da auch Vereinbarungen brauchen wird für, ne? Weil das ist ja genau der Punkt, den du eben gesagt hast, ne? Da entstehen halt Kosten, zu denen man gezwungen ist und da wird es irgendeine Form von Refinanzierung sicherlich geben. Also in den anderen Sektoren gibt es es ja auch.
Okay, aber im Moment ist das noch nicht geklärt.
Genau.
Dann ist da also sicher noch Bedarf. Das ist nicht die einzige Kritik. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, wir werden nicht alles aufgreifen können. Was man aber auch immer wieder liest, ist, dass große Krankenkassen und IT-Dienstleister vielleicht einen zu starken Einfluss auf die Ausgestaltung der EPA haben könnten. Wir haben es ja gerade auch gehört, die sind ja auch zum Teil Gesellschafter. Wie unabhängig kann die Gematik hier überhaupt agieren?
Ich habe es ja am Anfang schon mal versucht, so ein bisschen zu beschreiben, wie wir überhaupt zur Ausgestaltung der EPA jetzt gekommen sind. Und wir haben da natürlich schon Freiräume, in denen wir schauen können, mit wem sprechen wir denn überhaupt über die Ausgestaltungsmöglichkeit, die wir sehen. Und wir haben da also zum einen unsere Gesellschaft damit einbezogen natürlich. Die müssen beim Prozess natürlich mit dabei sein. Zum anderen haben wir aber auch Berufsverbände und Fachgesellschaften mit befragt. Und die haben sich wirklich auch aktiv mit daran beteiligt, die EPA quasi mit zu designen. Ein Punkt, den wir dann natürlich nur bedingt in der Hand haben, ist dann, was der Gesetzgeber damit macht. Also wir haben da ganz viel ausgearbeitet, viele Impulse gehabt und hier an der Stelle muss man auch sagen, dass sich die Perspektiven von PatientInnen, mit denen haben wir auch verschiedene Gespräche geführt und die von den, ich nutze mal den übergreifenden Begriff, den Leistungserbringern, die haben sich überraschenderweise soweit ganz gut gedeckt. Es gibt natürlich immer so ein paar Punkte, an denen man sich nicht so hundertprozentig einig wird. Es ist dann so dieser Mittelweg, den man finden muss zwischen dem informationellen Selbstbestimmungsrecht des einzelnen Patienten und dem Informationsbedarf des Leistungserbringers für die Gesundheitsbehandlung. Das heißt, da musste man auch im Dialog Wege finden, um irgendwie in der Mitte zusammenzukommen. Ja, und wie gesagt, also der limitierende Faktor ist dann letzten Endes irgendwo das Gesetz. Und hier kann man aber sagen, dass extrem viel von dem, was wir auch gemeinsam erarbeitet haben und gemeinsam erarbeiten konnten, ins Gesetz mit eingeflossen ist, sodass wir jetzt hier mit einer elektronischen Patientenakte starten, die zum einen einen riesen Mehrwert bringt für das ganze Thema Medikation und zum anderen natürlich auch dafür sorgt, dass so wichtige Unterlagen, also Dokumente, sowas wie Laborbefunde, Arztbriefe, Krankenhausentlassbriefe etc. endlich auch an einem Ort gefunden werden können, sodass in der Praxis dann hoffentlich nicht mehr nachtelefoniert werden muss, weil der Patient seine Unterlagen vergessen hat oder weil er sie vielleicht auch gar nicht erst bekommen hat.
Ja, sehr gut, dass du es ansprichst. Also jetzt sind wir hier schon direkt in den Knackpunkten bei der praktischen Arbeit. Könntest du oder könntet ihr vielleicht so eine Art Utopie zeichnen, wie sich denn die EPA im besten Falle auf die medizinische Arbeit auswirken könnte?
Okay, ich glaube, wenn ich eine Utopie malen dürfte, dann würde ich tatsächlich die EPA da als Werkzeug sehen, damit ich als Ärztin, als Arzt, aber vielleicht auch in einer ganz anderen gesundheitsprofessionellen Rolle mich nicht mehr fragen muss, wo finde ich jetzt die Informationen, vielleicht in irgendwelchen Papierwüsten suchen muss, sondern ich habe eben diese eine zuverlässige Quelle, auf die ich zugreifen kann, auf der ich auch Informationen so aufbereitet finde, wie ich sie in dem Moment benötige und die ich letztendlich quasi als Sparing-Partner in meiner Versorgung verwenden kann, damit ich als Ärztin beispielsweise, aber auch als Logopädin oder als Pflegekraft oder als Apothekerin mehr Zeit für die Interaktion mit meinem Patienten oder meiner Patientin habe.
Und ist das jetzt schon so?
Ich würde sagen, in Teilen ja. Vielleicht müssen wir da einmal ganz kurz drauf eingehen, was die EPA zum aktuellen Zeitpunkt kann. Und das sind im Großen und Ganzen zwei Dinge. Wir haben zum einen eine Art Dokumentenablage. Da könnte ich jetzt zum Beispiel meinen Laborbericht, meinen Krankenhausentlassbrief oder meinen Befundbericht reinpacken und auch daraus wieder beziehen. Andersrum, quasi ergänzend dazu, haben wir noch die sogenannte Medikationsliste. Und die Medikationsliste ist im Grunde das erste Reservoir, was wir an strukturierten Daten haben. Also die jedes Mal, wenn ich jetzt seit dem 15.01. ein E-Rezept ausstelle, dann landen die Daten aus der Verordnung, aber auch die Daten aus der Abgabe in der Apotheke bei uns in der Medikationsliste. Das heißt, ich habe im Grunde so eine Art Medikationshistorie, die mir angibt, was jetzt quasi an Medikamenten bei meinem Patienten zu Hause auf der Ablage im Bad liegt. Und diese Medikationsliste ist tatsächlich das Feature der EPA, wo jetzt auch das beste Feedback kommt, wenn man so möchte, weil viele aus der Versorgung sagen, das ist eine Quelle, die hatte ich vorher nicht, das konnte ich vorher nicht einsehen. Und letztendlich werden damit auch so Probleme behoben wie, mein Patient kann mir nicht mehr sagen, wie das Medikament hieß oder ich konnte mich nicht mit dem betreuenden Facharzt abstimmen und weiß gar nicht genau, was der verordnet hat. Und quasi in dem Bereich Medikation sieht es damit so nach dem ersten Schritt in die Richtung der Utopie, die ich gerade gezeichnet habe, aus. Auch die Dokumentenliste kann, glaube ich, perspektivisch ihren Mehrwert liefern. Die ist jetzt aber, was vor allem dann zu tragen kommt, wenn ich verschiedene quasi Gesundheitsinstitutionen habe, die auch miteinander zusammenarbeiten. Das kann man in der Modellregion noch nicht ganz so gut abbilden, wie man es jetzt in so einem, einem bundesweiten Rollout abbilden kann, weil wenn ich als einzelne Praxis schon mal mit der EPA ein bisschen ausprobiere, dann habe ich immer noch kein Krankenhaus, was mir einen Entlassbrief da reinschreibt. Aber die EPA kann das und ich denke, da steckt auch ganz, ganz viel Potenzial drin. Von daher, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg in Richtung der Utopie. Ja. Mhm.
Jetzt gehört die EPA ja den Versicherten selbst. Wie viel Einfluss haben die darauf? Also jetzt mal zum Beispiel im positiven Sinn, jetzt hast du die Medikationsliste angesprochen, können die da auch dann selbstständig zum Beispiel ihre nicht rezeptpflichtigen Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel eintragen und vielleicht auf der anderen Seite einen unlieben Krankenhausentlassbrief wieder rauskegeln?
Ich fand das mal ganz schön beschrieben, als jemand meinte, der Patient, die Patientin moderiert in der EPA. Dabei ist die Rolle in der Dokumentenablage und in der Medikationsliste ein bisschen unterschiedlich. In der Dokumentenablage kann ich als Patientin sagen, ich lade jetzt meinen Krankenhausbrief von vor 7 Jahren hoch oder ich lösche tatsächlich was oder ich verberge was. Das heißt, ich persönlich kann es noch einsehen, aber ich möchte es zum Beispiel meinem Arzt nicht mehr zeigen. Da habe ich relativ viel Spielraum. Wie ich es tatsächlich mal formuliert habe, ist, wir quasi, was wir mit der EPA verhindern, ist das Vergessen. Aber das ganz, ganz dezidierte Verbergen, das kann man dem Patienten, der Patientin in dem Moment gar nicht nehmen. Aber das Vergessen wird genommen. Bei der Medikationsliste hat man sich tatsächlich dafür entschieden, zu sagen, man macht quasi entweder den ganzen Medikationsprozess mit der EPA oder man macht keinen. Der Hintergrund ist der, dass wir vor allem, also mit dem Medikationsprozess in der EPA vor allem auch die Arzneimitteltherapiesicherheit stützen wollen. Und die Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung ist nicht mehr so wahnsinnig viel wert, wenn ich da einzelne Medikamente rausziehe, weil ich sie darin nicht gerne gesehen habe. Und da verbirgt sich so ein bisschen die Gefahr drin, dass ich mich als Arztärztin zum Beispiel darauf verlasse, dass meine Prüfung jetzt quasi alles abgefragt hat, aber da ist was verborgen. Das heißt, in der Medikationsliste kann ich als Patientin, Patient nicht löschen. Die kann ich nur verbergen in der Summe. Die Frage, ob ich jetzt selber noch weitere Medikamente ergänzen kann, zum Beispiel, weil ich sie in der Apotheke gekauft habe, aber sie sind nicht verschreibungspflichtig. Oder man muss auch sagen, sie sind zum Beispiel Betäubungsmittelrezepte, die noch gar nicht übers E-Rezept abgegeben werden können. Das ist momentan noch nicht möglich, aber etwas, an dem wir gerade relativ intensiv arbeiten, damit wir eben Richtung Vollständigkeit der Medikationsdaten in der elektronischen Patientenakte kommen. Aktuell sind es eben die Medikationsdaten, die auch über ein E-Rezept verordnet wurden.
Und jetzt können ja Apothekerinnen und Apotheker eine Medikationsanalyse durchführen und auch abrechnen. Da gibt es ja manchmal dieses Brown-Bag-Prinzip, dass die Patientinnen und Patienten einfach mal alles mitbringen, was sie nehmen. Könnten Apothekerinnen und Apotheker das dann einpflegen, auch wenn es nicht verschreibungspflichtig ist?
Naja, momentan funktioniert es noch nicht. Ne? Also momentan ist die Medikationsliste wirklich zu verstehen als Sammlung aller E-Rezeptdaten, also Verordnungsdaten und Abgabedaten. Und Maike hat es ja eben schon erwähnt, ne, das ist ein Punkt, an dem wir gerade arbeiten, dass es relativ schnell, also irgendwie im kommenden Jahr nachgezogen wird, dass auch das eben möglich sein wird. Gerade schaffen wir erstmal den ersten Schritt, um eben so eine zentrale Übersicht, ne, oder beziehungsweise so eine institutionsübergreifende Sicht auf Medikation zu bekommen. Da sind noch viele Schritte zu gehen. Die Medikationsliste ist ja da auch nicht das Einzige, was da irgendwie eine Rolle spielt. Der Medikationsplan ist ja da auch ein Thema, das immer wieder hochkommt. Ja, wie gesagt, schrittweise ist, glaube ich, so eins der Stichworte, das man für viele Themen im Kontext EPA ganz gut nutzen kann.
Absolut. Wenn ich auch da an der Stelle nochmal so eine Vision zeichnen würde, dann haben wir letztendlich in der EPA eine Übersicht über die Medikation des Patienten, die zum einen eben diese Historie abbildet, aber vor allem auch abbildet, was wird gerade aktuell angewandt und darauf aufbauen, zum Beispiel Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfungen machen können. Also da kommen noch so ein paar Aspekte hinzu. Die Idee ist aber am Ende eben, alle notwendigen Daten zu haben, um eine sichere und gesundheitsfördernde Arzneimitteltherapie durchführen zu können.
Und ist auch geplant oder geht das auch jetzt schon, dass man sehen kann, ob ein Rezept eingelöst worden ist?
Ja, das ist die Magie der Medikationsliste, kann man vielleicht sagen, ne? Also ich sehe, was habe ich verordnet, was haben alle anderen verordnet und ich sehe auch, was der Patient dann tatsächlich eingelöst hat und auch, was er bekommen hat, ne? Also das ändert sich ja auch ab und zu, ne, durch Rabattverträge, aus welchen Gründen auch immer. Das wird sichtbar und auch bei den Rezepten, die nicht eingelöst werden. Also das kann man sicherlich ganz gut nutzen, um da eben zu einem anderen Gesprächsanker im Austausch mit dem Patienten oder mit der Patientin eben zu erhalten.
Und kann man über die EPA auch kommunizieren? Also mal angenommen, ich habe ein Rezept verabreicht, sagen wir Metamizol, und dann ja, ist das noch nicht abgeholt und dann schreibe ich noch drauf im Nachhinein, bitte Patientin an Blutabnahme erinnern, weil ich das eben noch nachgucken möchte. Geht das?
Nee, also die EPA ist grundsätzlich nicht als Kommunikationstool gedacht. Da gibt es andere Möglichkeiten. Da gibt es eine Anwendung in der Telematik-Infrastruktur, die relativ neu ist und die kurzfristig auch für die Arzt-Patientinnen-Interaktion ausgebaut wird. Das ist der TI-Messenger. Das kann man, wenn man es ganz, ganz platt beschreiben will, ist es so ein bisschen WhatsApp fürs Gesundheitswesen. Man wird damit aber noch mehr Dinge tun können. Das heißt, wenn ich irgendwie mit dem Patienten oder der Patientin in Austausch treten wollte, dann könnte ich das nutzen. Das wird dann ab Mitte des Jahres möglich sein. Dann kann man das darüber machen.
Wir versuchen, die Themen, mit denen wir arbeiten, mehr als Versorgungsprozess zu verstehen als reine Anwendung. Und in dem Fall sprechen wir zum Beispiel über den Medikationsprozess, also alles, was rund um das Thema Arzneimittel, rund um das Thema Medikation eine Patientin betrifft. Und die EPA ist da im Grunde eine Anwendung, die ganz, ganz viel machen kann, um diesen Medikationsprozess zu unterstützen. Wir möchten aber auch über diesen Tellerrand der EPA hinausgucken und wie Lena gerade auch schon beschrieben hat, sowas wie kurzfristige Kommunikation, Messaging eigentlich mit zu integrieren, aber zu schauen, was ist denn der optimale Weg dafür? Ist es wirklich die EPA oder muss das vielleicht woanders stattfinden? Und da so einen holistischen Blick drauf zu bekommen, wie die Versorgung letztendlich am besten unterstützt wird.
Wenn ich mir so eine Utopie vorstelle, dann würde ich mir irgendwie vorstellen, ich klicke da drauf, dann sehe ich die Patientendaten, natürlich Adresse und so weiter, alles da, aber dann auch so kleine Panels, MRSA, dann steht da positiv oder negativ. Wenn ich draufklicke, habe ich die ganze MRSA-Historie mit allen Abstrichen. Irgendwie dann stehen Allergien, Kave, Penicillin-verifizierte Allergie oder so. So würde ich mir das vorstellen, dass man dann vielleicht auch in Notfallsituationen direkt drauf zugreifen kann, relevante Informationen hat. Wie sehr geht die EPA in so eine Richtung oder wie sehr ist das möglich?
Naja, also wir gehen auch hier wieder schrittweise in die Richtung und das ist auch absolut die Vision, die verfolgt werden soll, ne? Dafür braucht man aber unterschiedliche Informationsbausteine in der EPA und da helfen jetzt grundsätzlich einfach nur in sich geschlossene Dokumente wenig. Das heißt, wir brauchen mehr Daten in der EPA, mit denen tatsächlich auch gearbeitet werden kann. Und der Standard, der da gerade genutzt werden soll oder der genutzt wird, der nennt sich FHIR. Das ist jetzt wieder sehr technisch, das vielleicht für den Hintergrund, aber mit der Medikation haben wir hier an der Stelle den ersten Schritt gemacht. Da werden in der Zukunft noch weitere Informationen hinzukommen. Also AMTS-relevante Zusatzinformationen ist ja so ein Teilbaustein, den du eben auch schon mit angerissen hast.
Ne? AMTS?
AMTS ist Arzneimitteltherapiesicherheit. Genau, also das, das sind dann so alle Werte, die da spannend sind, die dazugehören. Irgendwie so Größe, Gewicht.
Allergien, Unverträglichkeiten.
Genau, das ist darunter zu fassen, das ist nur ein Aspekt, ne? Das ist natürlich unter anderem auch für die Medikation ganz, ganz wichtig. Wir gucken uns aber auch weitere Themen gerade an. Und das ist zum einen, dass wie kriegt man Laborwerte beispielsweise gut in die EPA hinein, dass man eben auch so einen Verlauf sich idealerweise anschauen kann. Bilder werden auch so ein Thema sein, das irgendwie nochmal anders mit in der elektronischen Patientenakte mit abgebildet werden soll, so dass letzten Endes verschiedene Bausteine dann zusammengesetzt werden können, um am Ende so eine Übersicht über den Patienten erstellen zu können, so eine Art Dashboard. Und das ist idealerweise so dynamisch und auch so, dass quasi unterschiedliche Professionen, die haben ja einen unterschiedlichen Fokus, dass das ein View auf den Patienten werden kann, der letzten Endes sich auch so zusammensetzt, wie ich als Nutzerin oder Nutzer das brauche.
Dann hake ich einfach oben das Häkchen Orthopädie-Unfallchirurgie an und kriege dann einen Fokus auf röntgenologische Untersuchungen.
Idealerweise greifst du ja von deinem Primärsystem darauf zu und das Primärsystem weiß vielleicht auch schon, dass du Orthopäde bist.
Vielleicht nochmal eine Frage zu dem Thema. Es gibt ja nun Länder, da gibt es das schon. Ich meine, Israel zum Beispiel hat eine sehr gut laufende elektronische Patientenakte. Warum erfinden wir da das Rad neu? Warum übernehmen wir nicht einfach ein bereits funktionierendes System aus dem Ausland?
Naja, dazu muss man sagen, dass das deutsche Gesundheitssystem auch schon ein bisschen speziell ist. Wir haben einfach eine Ausrichtung teilweise, die sich einfach von den anderen Ländern unterscheidet. Ne? Also wir haben viel im niedergelassenen Bereich, wir haben den Krankenhaussektor. Das ist nicht in allen Ländern exakt das Gleiche. Aber wir haben uns natürlich angeschaut, was machen denn eigentlich die anderen Länder? Was gibt es da für Dinge, die gut laufen? Da fließen dann so Sachen aber auch mit rein, wie groß ist denn unser Land eigentlich? Über wie viele Teilnehmende für eine elektronische Patientenakte sprechen wir denn hier eigentlich? Und hier die Maximalzahl sind ja irgendwie 80 Millionen Versicherte. Ja, also das bedingt einfach, dass das System ein bisschen anders aufgestellt sein muss bzw. sollte. Hinzu kommen dann aber auch noch andere Ansichten auf so Dinge wie beispielsweise Datenschutz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur mal in eins der Nachbarländer gucke, Dänemark ist ein ganz gutes Beispiel. Die haben auch schon lange eine EPA. Und wir fangen uns jetzt ja gerade an, so mit dem ganzen Thema Labor zu beschäftigen. Und in Dänemark ist es beispielsweise so, wenn dort ein Labor in Auftrag gegeben wird und das Ergebnis da ist, dann kommt es direkt in die entsprechende elektronische Patientenakte. Wenn man das hier in Deutschland diskutiert, dann gibt es da oft auch erstmal ein Raunen, ne, weil man sagt, oh Gott, man könnte ja in die Situation kommen, dass der Patient von seinem Laborergebnis weiß, bevor das jemand mit medizinischem Sachverstand mit ihm besprochen hat. Das heißt, wir sind hier an der Stelle auch noch in der Position, dass wir gewisse Dinge einfach auch noch mal diskutieren müssen. Also die Ärzteschaft muss für sich eine Orientierung finden. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Was können wir wem wie zumuten? Und das sind Dinge, die in so eine Entwicklung entsprechend auch mit hineinfließen müssen.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie viel Aufwand macht das dann vielleicht, einen unkommunizierten Laborbefund dann wieder zu beschwichtigen, ja, wenn der jetzt irgendwie medizinisch einfacher einzuordnen ist, als das Dr. Google macht? Es gibt viele Fragen zur EPA und ich würde sagen, wir machen mal kurz so eine FAQ, Frequently Asked Questions. Ich stelle euch ein paar Fragen und vielleicht wischt ihr die dann einfach mit eurer ganzen Expertise dann auch einfach vom Tisch. Fangen wir mal einfach an. Wer hat Zugriff auf die EPA?
Zugriff auf die EPA hat an allererster Stelle die Person, der die EPA gehört, also der Versicherte, die Versicherte und das Gesundheitspersonal, was in der Behandlung von dem Patienten, von der Patientin beteiligt ist. Also zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin, das kann aber auch ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin sein oder eine Pflegekraft. Wer explizit keinen Zugriff hat, sind zum Beispiel Arbeitgeber oder die Krankenkassen, die zwar die EPA im Grunde hosten, aber sie können nichts darin lesen.
Wenn ich eine neue Patientin bekomme und Zugriff auf die EPA haben möchte, wie bekomme ich die?
Also der Zugriff auf die EPA, der funktioniert immer nach dem gleichen Prinzip. Patientinnen und Patienten kommen in die Institution, stecken die Gesundheitskarte und damit kann dann auf die EPA zugegriffen werden, sofern eben eine existiert. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, da braucht man dann den Patienten allerdings aber, und zwar können die eben über ihre EPA-App solche Zugriffe auch erlauben. Und die Beschränkung von den 90 Tagen, die es tatsächlich gibt, auch ändern. Also das heißt, sie können das beliebig verkürzen oder auch beliebig verlängern.
Was muss ich als Gesundheitspersonal, als Praxis, als Klinik, Ärztin oder Arzt einpflegen in die EPA?
Also Ärztinnen und Ärzte bzw. das Gesundheitspersonal, das hat verschiedene Informationen, die es in die EPA einbringen muss. Bei Medikationsdaten aus dem E-Rezept funktioniert das alles automatisch. Da muss man überhaupt gar nichts machen. Da kann man einen Haken dran machen, relativ leicht. Ansonsten kommen in die EPA Laborbefunde, Bildbefunde, Arztbriefe, Krankenhausentlassbriefe und wenn man mal so einen OP-Bericht beispielsweise hat, das soll entsprechend auch eingepflegt werden. Wenn man das mit der heutigen Welt vergleicht, dann kann man ganz grob, glaube ich, sagen, alles, was man dem Patienten heute auch schon in die Hand drücken würde, weil er es an einer anderen Stelle nochmal gebrauchen könnte, das kommt letzten Endes auch in die EPA rein.
Wie viel Aufwand ist das, das einzupflegen?
Das ist ein bisschen abhängig vom System, mit dem man arbeitet. Wir haben schon Wert darauf gelegt, dass wir in den Implementierungshinweisen für Softwarehersteller gesagt haben, schaut bitte, dass es so einfach wie möglich wird. Also beispielsweise, wenn ich einen E-Arztbrief verschicke, dann wäre es ja praktisch, wenn der direkt auch in die EPA mit eingestellt wird, ohne dass man da zusätzlich was macht. Also grundsätzlich dürfte es nicht viel Aufwand sein. Manche Hersteller machen es per Drag and Drop, aber wie gesagt, ne, man kommt immer wieder zu dem Punkt zurück, es kommt drauf an, wie der Hersteller das implementiert hat. Wir sehen aber auch jetzt schon nach den 3 Monaten Pilotierung, also dass dort Fortschritte gemacht werden, dass Feedbacks von Nutzerinnen und Nutzern sich angehört werden und angeschaut werden und dass die Dinge vereinfacht werden.
Muss ich die Patientinnen und Patienten jedes Mal informieren, wenn ich was einpflege oder mir das sogar freigeben lassen?
Nein, für den ganz, ganz großen Teil der Dokumente, bei denen ich verpflichtet bin, stelle ich die Daten ein und müsste quasi aktiv vom Patienten, von der Patientin darauf angesprochen werden, wenn sie denn darüber sprechen möchten. Es gibt eine Ausnahme, das sind die besonders sensiblen, die stigmatisierenden Daten. Da werden im Gesetz vor allem 3 Themen angesprochen. Das sind psychiatrische, psychische Themen, das sind sexuell übertragbare Erkrankungen und Schwangerschaftsabbrüche. Und bei diesen 3 Themen muss ich tatsächlich meinen Patienten, meine Patientin darauf hinweisen, dass sie jetzt diesem Upload in die EPA widersprechen können. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat dazu zum Beispiel einiges ausgearbeitet. Die haben im Grunde so große Plakate, die kann man sich in die Praxis hängen, wo genau diese Informationen draufstehen. Und das ist dann tatsächlich auch schon die Erfüllung dieser Hinweispflicht. Eine letzte Ausnahme vielleicht noch, das sind quasi Ergebnisse aus gentechnischen Untersuchungen. Da habe ich ein Opt-in, da muss ich mir tatsächlich eine Unterschrift für holen, aber das ist ja eine ganz, ganz, ganz explizite Gruppe.
Das ist man bei Genuntersuchungen ja eigentlich auch gewohnt. Wie sieht es bei so alltäglichen Dingen wie einer Impfung aus? Die trage ich einen Impfpass ein, aber gebe nichts mit.
Genau, das ist ein Punkt, der uns immer wieder zurückgespielt wird, dass da der Wunsch besteht, dass man Impfdokumentation auch elektronisch abbilden kann. Grundsätzlich gibt es einen elektronischen Impfpass, den man in der EPA speichern kann. Das ist prozessual aber noch nicht so weit verbreitet, dass man sagen kann, jeder, der impft, kann auch elektronisch diese Impfdokumentation in der EPA speichern. Von daher ist der Weg, der jetzt gerade noch eben gegangen wird, der über den Impfpass in Papier. Wichtige Information vielleicht noch, dass man historische Daten nicht einstellen muss, sondern dass quasi alles ab jetzt gilt. Und für die Historie, wenn es sinnvoll ist, kann man das natürlich machen, man muss aber nicht.
Werde ich denn dann überhaupt in der EPA genügend Daten finden oder widersprechen ohnehin alle Patientinnen und Patienten?
Also das können wir bis jetzt nicht sehen. Wir haben natürlich einen Blick auf die gesetzlich Versicherten. Da gibt es circa 70 Millionen Akten derzeit. Das heißt, in Widerspruchsquote sprechen wir hier von 5-6%. Also deutlich besser als erwartet. Das Gesundheitsministerium ist mal irgendwie von 20% ausgegangen. Die haben wir glücklicherweise nicht erreicht. Wir starten jetzt erstmal so. Mit Blick auf die Privatversicherten, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, haben wir derzeit circa 160.000 Akten. Das liegt daran, dass noch nicht jede private Krankenversicherung ihren Versicherten auch eine EPA anbietet. Die ziehen aber im Laufe dieses Jahres nach, sodass wir bis Ende des Jahres davon ausgehen können, dass circa 90% aller Vollversicherten Privatversicherten auch entsprechend von der EPA profitieren können.
Ich kann vielleicht noch einen ganz kleinen Punkt ergänzen. Wir haben das aus dem Ausland gesehen, dass irgendwann die Widerspruchsraten tatsächlich auch wieder gesunken sind. Wir fangen jetzt ja schon relativ niedrig an, aber dass sie tatsächlich auch wieder sinken, wenn eben in der Versorgung der Mehrwert erlebt wird und sich entsprechend dann Menschen wieder für die EPA entscheiden, die ursprünglich skeptisch waren. Also da gucken wir mal gespannt in die Zukunft, aber rechnen nicht notwendigerweise damit, dass es einfach nur kontinuierlich leicht ansteigt, sondern es kann sich auch ganz anders entwickeln.
Was muss ich lesen, wenn ich einen Patienten, sagen wir, neu aufnehme oder sich jemand erstmalig bei mir vorstellt? Was muss ich da aus der EPA ziehen? Gibt es da rechtliche Vorgaben?
Ich bin letztendlich routinemäßig nicht verpflichtet, immer in die EPA zu schauen und ich kann auch nicht alles als Mensch lesen, was irgendwann in der EPA stehen wird. Soweit es rechtlich ausgelegt wird, sagt man im Grunde anlassbezogen. Also wenn ich jetzt irgendeinen Hinweis habe, beispielsweise der Patient sagt, ich war letzte Woche im Krankenhaus, mein Krankenhausentlassbrief ist in der EPA, dann muss ich meiner Sorgfaltspflicht nachkommen und mal in die EPA reinschauen.
Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel mal eine Notfallsituation. Da war es bisher so, dass ich auf der Grundlage der mir zur Verfügung stehenden Informationen eine Entscheidung treffen musste. Jetzt hätte ich theoretisch die Möglichkeit, in Hunderten von Arztbriefen zu suchen. Da ist vielleicht die Information drin, sagen wir eine Allergie. Ich habe aber gar nicht die Zeit, das zu machen. Wie ist das geregelt?
Genau, und das wird auch genauso anerkannt. Ich kann gerade, wenn ich jetzt auf eine EPA in 1, 2, 3 Jahren, wo sich dann die Dokumente ansammeln, wo sich die Informationen ansammeln, als Mensch nicht immer alles nachvollziehen. Und das wird auch tatsächlich rechtlich genauso interpretiert. Da muss man sich jetzt keine Sorgen machen, dass nur weil die Information irgendwo in der EPA zu finden war, dass ich dann dafür belangt werde. Aber andersrum möchte ich für die Versorgung diese Informationen natürlich gerne haben. Also ich möchte ja eigentlich über diese Allergie informiert sein. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt strukturierte Daten versus Dokumente. Bisher haben wir eben die meisten medizinischen Informationen in der EPA in Dokumenten, aber wir arbeiten eben gerade mit sehr viel Druck dran, dass wir zunehmend viele strukturierte Daten haben, wo dann genau sowas wie eine Allergie eben an der Stelle zu finden sei, wo ich sie denn suche und sich nicht irgendwo in einem Dokument hinten versteckt. Also da sind wir dran und das gehört zu meiner Vision für die EPA.
Wird es da auch sowas wie eine Suchfunktion geben, dass ich nach einzelnen Schlagwörtern suchen kann?
Also momentan ist es so, dass ich in der EPA über die sogenannten Metadaten suchen kann. Also jedes Dokument hat Metadaten, da gehört sowas dazu wie, wer ist denn der Autor und wie heißt das Dokument und aus welcher Fachgruppe kommt das und was für ein Format hat das. Das heißt, ich könnte schon mal filtern und sagen, ich möchte zum Beispiel nur Arztbriefe sehen. Für die EPA, den Release, den wir im Grunde Anfang nächsten Jahres planen, ist tatsächlich die sogenannte Volltextsuche geplant. Das heißt, genau sowas, ich kann irgendwo Suchbegriffe eingeben, ich kann vielleicht auch leicht unscharfe Suchbegriffe eingeben oder auch in Bildern suchen. Genau das kommt dann Anfang 2026.
Dann, nächste FAQ. Was kann ich in die EPA einpflegen und in welchen Formaten muss ich das einpflegen?
Also grundsätzlich kann ich an Informationen alles in die EPA packen. Also die EPA prüft nicht, ob man jetzt einen Arztbrief konkret genommen hat oder ob das ein Laborbefund ist. Die Einschränkungen auf Seiten der elektronischen Patientenakte sind eher die Dokumentenformate. Und da wird das Standardformat, das man momentan einstellen wird, wahrscheinlich das PDFAs sein.
Wie sicher ist die EPA?
Also wir als Gematik, wir schreiben technische Spezifikationen und das beinhaltet natürlich auch Festlegungen bezüglich Sicherheitsanforderungen, die dort gemacht werden müssen. Wir sind hier in ganz, ganz enger Abstimmung mit dem BSI. Die sind für Sicherheit in der Informationstechnik zuständig. Und die Krankenkassen, das hatten wir vorhin schon mal erläutert, die beauftragen eben diese Aktensysteme und damit die in die Welt dürfen, müssen die nochmal bei uns vorbeikommen und werden entsprechend getestet. Also da gucken Sicherheitsgutachter drauf, da werden verschiedene Testfälle durchgespielt, um eben sicherzustellen, dass die Sicherheitsanforderungen entsprechend auch eingehalten werden. Und erst dann gibt es den Zulassungsstempel. Das heißt, wir können hier bei der EPA von einem sehr sicheren System ausgehen.
Das hat der Chaos Computer Club ja nicht ganz so gesehen. Kannst du uns nochmal erklären, was da für Kritik aufkam?
Ja, also letztes Jahr im Dezember gab es ja so einen Kongress vom Chaos Computer Club und der hat also so einen Vortrag gehalten, wo sie gesagt haben, es gibt Sicherheitslücken. Das heißt, dass es möglich ist, die EPA zu kompromittieren. Und da mussten grundsätzlich so ein paar Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden, um die angemerkten Punkte eben, zu beseitigen bzw. zu adressieren. Das heißt, hier wurden in der Vergangenheit noch ein paar Punkte angegangen, um die EPA sicherer zu machen, beziehungsweise nicht die EPA, weil die war gar nicht das Problem, sondern das ist eine Schwachstelle im Ökosystem der Telematikinfrastruktur gewesen letzten Endes.
Und der ist behoben?
Der ist behoben, genau.
Was für Rückmeldungen habt ihr bisher aus den Modellregionen bekommen?
Also aus den Modellregionen haben wir ganz unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Am Anfang sind es natürlich eher so Dinge technischer Natur gewesen. Da wurden unterschiedliche Fehlerkonstellationen festgestellt. Vielleicht kann man mal ein Beispiel erklären. Wir haben nämlich ganz am Anfang festgestellt, dass überraschenderweise gar nicht alle E-Rezepte auch in der Medikationsliste gelandet sind. Da musste dann so ein bisschen auf Spurensuche gegangen werden, woran das jetzt konkret liegt. Und da wurde festgestellt, dass das mit Zertifikaten auf dem Heilberufsausweis zu tun hat, mit denen so ein E-Rezept signiert wird. Da konnten Lösungen für gefunden werden. Das heißt, alle E-Rezepte finden jetzt auch ihren Weg in die entsprechend richtige EPA. Ansonsten über die Zeit hatten wir noch das ein oder andere technische Thema, das entsprechend gelöst wurde. Und langsam kommen wir immer mehr so in die fachlichen Findings. Jetzt, wo die EPA länger in Benutzung ist, bekommen wir auch die ersten inhaltlichen Rückmeldungen zur EPA. Und da spielt die Medikationsliste auch immer eine ganz große Rolle. Also da wird berichtet von so einfachen Dingen wie: In der Medikationsliste konnte ich jetzt sehen, was meine Urlaubsvertretung eigentlich mit meinem Patienten gemacht hat, weil die Medikamente dort sichtbar gewesen sind. Super. Aus der Apotheke wurde berichtet, dass dort die Medikationsliste als Hilfestellung für Brownback-Analysen genutzt werden konnte. Im Gespräch wurde festgestellt, auch in der Arztpraxis wieder, oh, hier hat ja der Patient vergessen, ein Medikament zu erwähnen und ich sehe das hier gerade in der Medikationsliste. Entsprechend konnte ich meine Therapieentscheidung anpassen. Also das sind so die kleinen Dinge, würde ich mal sagen, wo wir jetzt schon sehen, die Medikationsliste, die bringt auf jeden Fall einen riesigen Mehrwert in der Versorgung mit. Und ich bin gespannt, was wir da noch hören werden, was uns die Medikationsliste für Vorteile in der Versorgung bringen wird.
Ist der Zeitpunkt jetzt richtig gewählt? Ist die EPA schon soweit?
Also ich würde sagen, ja. Also wir haben jetzt 3 Monate in einem sehr abgeschlossenen Testsetting geguckt, funktioniert alles. Und wir haben festgestellt, so die technischen Herausforderungen, die konnten jetzt gelöst werden. Da kommt gerade nichts mehr dazu. Das heißt, das ist richtig, dass man jetzt sagt, man geht jetzt ein bisschen weiter und geht ein bisschen breiter und schaut, gibt es da noch mal neue Sachen, die eventuell auftauchen können? Das wird immer so sein oder das kann man nie ausschließen, dass da noch mal was hochkommt. Zum anderen ist es aber auch wichtig, dass man jetzt tatsächlich die Vernetzungseffekte der elektronischen Patientenakte hebt. Das ist genau das, dass wir eben auch in der Modellregion festgestellt haben, dass sich die Ärztinnen und Ärzte dann an einem gewissen Punkt gewünscht haben, dass eben mehr Informationen in die EPAS eingespielt werden. Und das kann man dann natürlich erst sehen, wenn man breiter geht. Und wir werden, wie wir es vorhin auch schon besprochen haben, wir werden nicht sehen, dass jetzt sofort alle in Deutschland mit der EPA arbeiten werden, sondern es wird einen Hochlauf geben und das ist auch in Ordnung so.
Wie funktioniert die Schnittstelle EPA-Praxis-Software?
Also Schnittstelle ist tatsächlich schon mal ein ganz gutes Stichwort, weil wir die EPA ja in der Regel über mein Primärsystem, also zum Beispiel über die Praxisverwaltungssoftware im Grunde abrufen. Das ist jetzt dann von Hersteller en Detail unterschiedlich gelöst. Meistens habe ich irgendwie eine Form von Zugangsweg, ob das jetzt ein Button oder ein Dropdown-Menü ist oder wie auch immer. Und dann kann ich mir eben diese 2 aktuell vorhandenen zentralen Informationen angucken, die Dokumenten und die Medikationsliste. Man kann mit diesen beiden quasi Aspekten auch unterschiedlich gut interagieren. Wir haben zum Beispiel einige, da kann man dann aus der Medikationsliste wieder Verordnungen starten. Also ich sehe zum Beispiel, da ist jetzt ein Atorvastatin drin, das ist jetzt schon ein bisschen her, die Verordnung, da muss bestimmt eine neue her. Und dann kann ich im Grunde sagen, wieder verordnen und dann komme ich direkt in mein Verordnungswesen. Alles ist schon ausgefüllt und ich kann auf Losklicken.
Ja, Anmerkungen dazu, das ist natürlich auch wieder abhängig vom Primärsystem. Gerade bei der Medikationsliste gibt es Systeme, die sind schon super weit vorne, die bieten schon total viele Zusatzfeatures an, wie eben diese Nachverordnung. Es gibt aber auch andere, die bieten die Medikationsliste derzeit gerade lediglich im PDF-Format an. Das heißt, da fehlen die Zusatzfeatures noch, aber der Informationsgehalt ist trotzdem der gleiche.
Da wird es ja vermutlich dann auch einen Marktdruck geben, sich da möglichst gut zu positionieren.
Absolut.
Gut, wie sieht's denn aus mit einer Schnittstelle zum Ausland, sagen wir mit anderen EU-Staaten? Ich meine, man kriegt ja durchaus auch häufig Arztberichte aus anderen Ländern, wenn, ich weiß nicht, im Skiurlaub in Südtirol das Bein bricht oder in der Türkei eine Lungenembolie stattfindet oder ähnliches. Was ist da geplant?
Genau, also das ist ein Thema, das jetzt auch mit der Verordnung zum European Health Data Space angegangen wird. Ganz konkret bedeutet das, dass auch EU-weit so ein paar Anwendungsfälle definiert worden sind, wo man sich wünscht, EU-seitig, dass die eben erstmal national umgesetzt werden, aber dann eben auch so, dass ein Austausch zwischen den verschiedenen europäischen Ländern möglich wird. Das fängt mit Dingen an, wie ich möchte im Ausland ein E-Rezept einlösen, geht dann aber weiter mit Laborbefunden, mit dem groben Thema Bild, dann Briefe, also was wir unter Arzt- und Entlassbriefe verstehen, wird darüber auch abgedeckt. Das heißt, das ist noch ein Thema, das ein kleines bisschen in der Zukunft liegt, aber wahrscheinlich noch in diesem Jahrzehnt.
Okay. Wie sieht das mit KIM aus, mit dieser Schnittstelle?
Ich hatte es ja, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir versuchen das Ganze zunehmend als Versorgungsprozesse zu verstehen. Und dabei hat die KIM, im Grunde so das E-Mail-Wesen in der Medizin, einen eigenen Stellenwert neben der EPA. Und wir versuchen, diese beiden Wege aber ganz gut miteinander zu verknüpfen. Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit in einigen Systemen, dass ich einen E-Arztbrief per KIM verschicke und zeitgleich wird dann automatisch dieser E-Arztbrief auch in die EPA gespielt. Oder ein anderes Beispiel, wenn ich eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstelle, dann wird auch die per KIM verschickt. Und wenn jetzt ein Patient, eine Patientin zu mir sagt, hey, ich hätte die auch gerne in der EPA, das ist optional, aber das ist möglich, dann könnte auch die quasi in den Weg in die EPA finden, in einem Klick über diesen Versand über KIM.
Insgesamt haben wir jetzt über viele Dinge gesprochen, die ein bisschen in der Zukunft liegen. Ich würde aber gerne noch einige weitere Fragen stellen zur EPA in Zukunft. Wer wird denn da überhaupt eingebunden sein?
Also jetzt gerade sind das Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken. Ab Mitte des Jahres wird auch der Sektor Pflege mit an die EPA angebunden sein. Also die werden dann auch aus EPA-Informationen profitieren können. Und es gibt schon jetzt auch weitere Fachgruppen, die grundsätzlich Rechte haben, auf die EPA zuzugreifen. Die muss man dann eben nach und nach auch an die Telematikinfrastruktur heranführen. Das sind halt Hebammen, das sind Physiotherapeuten, das sind Logopäden, also so alles, was man unter Heil- und Hilfsmittelerbringern versteht. Und da wird man auch Schritt für Schritt einen Hochlauf dann letzten Endes sehen.
Da kommen dann natürlich auch neue Daten dazu, beziehungsweise man sieht die dann und die werden sichtbar und gesammelt. Kann man das denn dann auch für die Forschung nutzen?
Das ist tatsächlich was, was gar nicht so wahnsinnig weit weg ist. Es ist nämlich so, dass zur selben Zeit, wo die Widerspruchslösung für die EPA diskutiert wurde, auch das sogenannte Gesundheitsdatennutzungsgesetz zu tragen kam. Und was dieses Gesundheitsdatennutzungsgesetz vorsieht, ist, dass Daten aus der EPA pseudonymisiert an das sogenannte Forschungsdatenzentrum Gesundheit übermittelt werden und dann letztendlich für die Forschung zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist auch was, was im Laufe des Jahres 2026 kommen wird und eben mit den strukturierten Daten in der EPA startet, also mit sowas wie der Medikationsliste. Und diese Daten, da gibt es dann, wenn man ins Gesetz schaut, kann man mal gucken, für was für Zwecke, für was für Forschungszwecke diese Daten dann zur Verfügung stehen können. Da kann man sich informieren und wenn man meint, es ist ein Forschungsprojekt, das passt dazu, dann kann man eben einen entsprechenden Antrag beim Forschungsdatenzentrum stellen und diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen.
Okay. Wie sieht's aus, wenn ich jetzt zum Beispiel im Rettungsdienst arbeite und ich habe jemanden im Krankenwagen und will schnell auf was zugreifen? Werde ich auch mobil Zugriff kriegen können auf die EPA?
Momentan noch nicht, absolut, aber etwas, an dem wir arbeiten. Also wie gerade schon beschrieben, kann ich quasi den Zugriff auf die EPA aktuell vor allem über die Gesundheitskarte herstellen. Oder eben, wenn ich als Patientin in die App gehe und sage, ich möchte diese Praxis berechtigen. Das ist jetzt in so einer Notfallsituation natürlich beides kein optimales Szenario. Von daher arbeiten wir an digitalen Identitäten und an dem sogenannten Nachweis der sogenannten Proof of Patient Presence, die Anwesenheit des Patienten, die dann letztendlich den Zugriff auf die EPA auch in mobilen Szenarien, wie beispielsweise der Notfallversorgung, aber zum Beispiel vielleicht auch einem Heimbesuch herstellen können sollen.
Ich glaube, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass es hier auch nochmal eine Notfallreform geben soll und dass das möglicherweise auch nochmal Einfluss darauf hat, wie man die EPA in so Notfällen nutzen kann, beziehungsweise nutzen soll auch. Von daher, Stand jetzt können wir es noch nicht hundertprozentig abdecken, diese blutigen Notfälle, sage ich mal. Das ist aber was wir uns eben auch angucken werden. Von daher auch hier wieder Schritt für Schritt.
Da wäre ja dann auch die Frage, ob man irgendein Gerät auf dem Rettungswagen hat, mit dem man dann ein Gesicht scannen kann und sich dann vielleicht so Zugriff auf die EPA verschaffen kann. Das sind natürlich dann auch ethische Fragen wieder.
Absolut. Bei dem Thema Identifikation arbeiten wir halt auch relativ eng mit dem BSI zusammen und Biometriedaten zum Beispiel wurden als nicht ausreichend sicher bewertet. Da sind tatsächlich vor allem eben unsere Sicherheitsexperten gemeinsam mit dann zum Beispiel dem Experten beim BSI dran, was denn Verfahren sind, mit denen man im Grunde idealerweise möglichst niederschwellig, aber zugleich möglichst sicher eben dann den Zugang schaffen kann.
Plant ihr eine integrierte künstliche Intelligenz, mit der ich dann vielleicht auch kommunizieren kann und zum Beispiel sage, fass mir diesen 20-jährigen Krankheitsverlauf zusammen?
Jein. Also natürlich denken wir das Thema KI mit. Ich glaube, da kommt man gerade auch in der öffentlichen Debatte nicht ganz drum herum. Die Frage ist, ob wir von unserer Seite und die EPA als Ort ganz der richtige Ort ist für so ein dynamisches Thema wie KI. Also wenn wir uns unsere Zyklen angucken, in denen Sachen entwickelt werden, abgestimmt werden, dann sind wir da verhältnismäßig langsam zu dem, wie gerade das Thema KI sich bewegt. Was aber nicht heißen muss, dass wenn keine KI in der EPA drin sitzt, in der Telematikinfrastruktur drin, dass KI nicht mit den Daten arbeiten könnte, dann aber eben eher von außen drauf zugegriffen, beispielsweise über mein Primärsystem oder meine EPA-App als Versicherte, als jetzt quasi integraler Teil der EPA, was aber dann an der Stelle weniger eine Entscheidung gegen KI ganz im Speziellen ist, sondern eine Frage dessen, wo die KI tatsächlich am besten platziert ist, damit man da auch am nächsten an den aktuellen Entwicklungen dran ist.
An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Live-Podcast-Aufzeichnung vom DGIM-Jahreskongress Menschen, Maschinen und Moral. Welche ethische Rahmensetzung brauchen wir für KI im Gesundheitswesen? Die Folge geht am 6. Mai online. Maike, Lena, wenn ihr jetzt noch ein Zukunftsszenario malen würdet, was ihr euch wünschen würdet für die EPA, wie sähe das aus?
Also mein größter Wunsch ist, dass dieses Dashboard, über das wir gesprochen haben, dass das halt einfach Realität wird und das auch wirklich in den nächsten 5 Jahren. Wie gesagt, mit den Medikationsinformationen gehen wir den ersten Schritt und das ist auch super wichtig und super gut. Wir wollen aber weiterkommen und ja, idealerweise gibt es halt wirklich dieses, individualisierbare Dashboard, damit diejenigen, die mit den Gesundheitsinformationen arbeiten, das halt auch bestmöglich einfach machen können, ohne dass großartig gesucht werden muss oder was weiß ich, damit man einfach wirklich die relevanten Informationen auf einen Blick hat, damit man dann eben entsprechend auch im Arzt-Patienten-Gespräch sich einfach ideal aufgestellt hat. Ne? Weil wir wissen ja alle, die Gespräche, die dauern immer nicht so lange und wenn man dann halt noch Zeit mit Suchen verbringen muss, ja, hat man einfach keine Zeit mehr für die Interaktion. Von daher hoffen wir oder hoffe ich, dass wir mit der EPA da entsprechend die Prozesse in der Versorgung so stützen können, dass eine bestmögliche Behandlung einfach gefördert wird oder möglich wird.
Da würde ich tatsächlich komplett mitgehen und vielleicht an der Stelle auch nochmal so eine ganz persönliche Note. Es gibt einen Grund dafür, warum ich mich als Ärztin dafür entschieden habe, an dem Projekt elektronische Patientenakte mitzuarbeiten. Und das ist der, dass ich jetzt aus der Versorgung mitbekommen habe, dass man dann am Ende doch relativ viel Frustration erlebt, weil Informationen nicht da sind, weil man sehr viel Zeit mit administrativer Arbeit verbringt, weil man viel hinterher telefoniert und tatsächlich auch ganz viel Unsicherheit, weil ich zum Beispiel, wenn ich in der Notaufnahme bin, gar nicht sicher sein kann, weiß ich die Dinge, die ich wissen muss, um gerade eine gute und sichere Therapie durchzuführen. Und ich glaube, ganz, ganz viele, die in dieser Profession sind, sind da, weil sie Gutes tun wollen. Und letztendlich ist die elektronische Patientenakte ein Tool, was dafür da ist, genau das wiederherzustellen. Ich kann eine gute Versorgung machen, ich kann mich auf das Problem und ich kann mich auf die Lösung konzentrieren und ich habe dafür alles, was ich brauche.
Sagt Maike Frieben, die zusammen mit Lena Dimde bei der Gematik an der Umsetzung der elektronischen Patientenakte arbeitet. Vielen Dank, dass ihr heute zu Gast im Amboss Podcast wart.
Danke dir, Philipp.
Ja, danke schön.
Und an euch alle vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis auf unsere Praxislizenz. Wenn ihr euch da einfach mal ein unverbindliches Angebot einholen wollt, schaut in die Shownotes, da haben wir den Link. Ach, ich sag ihn auch einfach nochmal, go.amboss.com/praxislizenz-podcast. Da könnt ihr euch das dann zusenden lassen. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Amboss Podcast weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Und natürlich kann man Amboss auch einfach mal kostenlos ausprobieren. Auch da Links in den Shownotes, dann könnt ihr es euch aufs Handy holen oder auf dem Desktop ausprobieren. Ansonsten auch nochmal der Hinweis zu unserer Live-Podcast-Episode vom DGIM-Kongress dieses Jahr, Menschen, Maschinen und Moral. Die geht am 6. Mai online, also außer der Reihe. Und vielleicht hört ihr da auch rein, das würde mich freuen. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.